Es gibt Dienste, da denkt man sich innerlich so, oh je, gleich geht's los. Und dann gibt es Dienste, wo man sich denkt, endlich ist es soweit. Mein persönliches Empfinden ist heute Zweiteres. Wir waren vor einer Woche mit unserer Jugendgruppe im Europapark und immer wenn ich dann in der Achterbahn bin und man so diesen Gurt festgeschnallt hat, denke ich mir, warum mache ich das überhaupt? Ich habe in meinem Leben so viel gefühlt Stress und Nervosität. Und jetzt mache ich das auch noch am Samstag und habe dieses Empfinden. Heute ist mein Gemüt ein bisschen anders, weil ich mich wirklich sehr darauf freue, den ersten Abschnitt mit euch aus dem Jakobusbrief genauer anzuschauen. Wir hatten letzte Woche in der Bibelstunde eine Einführung, einen Überblick in das, was uns jetzt in dieser neuen Predigtreihe erwarten wird. Und heute dürfen wir uns mit dem ersten konkreten Text aus dem Jakobusbrief beschäftigen. Und wir wollen, damit wir den ganzen Rahmen wahrnehmen und kennenlernen, einmal im ersten Kapitel die Verse 1 bis 12 lesen und dann aber heute uns auf die ersten vier Verse konzentrieren. Ich lese vor aus dem Jakobusbrief, Kapitel 1, Verse 1 bis 12. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber führe zu einem vollkommenen Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifelnde gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Er ist ein wankelmütiger Mann und steht in allen seinen Wegen. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der reiche aber seiner Erniedrigung. Denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen und seine Blume ist abgefallen und die Zierde seines Ansehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen verwelken. Glückselig der Mann, der die Prüfung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die er denen verheißen hat, die ihn lieben. Wenn in deinem Leben Situationen, Umstände kommen, die eine Herausforderung, eine Prüfung, eine Schwierigkeit für dich darstellen, was denkst du dann darüber? Was ist deine Haltung vor und in Krisen, wenn du merkst, hier kommt Leid auf mich zu oder jetzt befinde ich mich in einem Problem, in dem ich herausgefordert bin und mein Glaube auf die Probe gestellt wird, geprüft wird? Vielleicht kennst du solche Fragen wie, wie schaffe ich das? Warum muss das ausgerechnet mir passieren? Warum lässt Gott das zu? Wie soll ich das überstehen und aushalten? Und in Leid und Schwierigkeiten, in Prüfungen geht es sehr, sehr schnell, in Denkmuster zu verfallen, die von Selbstmitleid, von Sorgen geprägt sind, vielleicht von Zweifeln an Gottes Güte und seinen Versprechen. Situationen, in denen wir schnell in Wut, in Vorwürfe, in Frust verfallen oder vielleicht auch geistliche Gewissensbisse haben. Im Sinne von, was habe ich falsch gemacht, dass ich jetzt in diese Situation gekommen bin? Jakobus schreibt diesen Brief an eine Gemeinde, die vor genau diesen Prüfungen und Herausforderungen standen. Er nennt seine Adressaten in Vers 1 die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Damit macht er einen Hinweis darauf, dass die akute Situation an die ersten Leser und Hörer dieses Briefes die Situation war, dass sie aufgrund ihres Glaubens verfolgt waren und nicht mehr in der Heimat waren, zu der sie eigentlich ursprünglich gehört haben. Sie waren zerstreut, verteilt. Dieses Wort meint und heißt auch, sie waren in der Fremde. Und in dieser Zerstreuung erleben sie Prüfungen. Das betrifft aber nicht nur ihre Situation, dass sie quasi in Prüfungen fallen aufgrund der Herausforderungen der Krise, in der sie gerade sind. Jakobus schreibt im Namen Gottes an uns alle, und er macht es auch darin deutlich, dass er sagt, wir fallen in mancherlei Prüfungen. Es geht jetzt hier nicht nur um die Prüfung und die Herausforderung von Verfolgung wegen des Glaubens, sondern pauschal, generell Situationen, die unseren Glauben und unser Handeln herausfordern. Jakobus schreibt genauso auch an uns im Namen Gottes, die wir, und dieses Thema ist ganz groß, das haben wir im 1. Petrusbrief genauer angeschaut, auch wir leben in der Fremde und in der Zerstreuung. Nicht einfach nur, weil es betrifft uns ja eben nicht einfach nur die Christen, die auch aufgrund ihres Glaubens von ihrer Heimat fliehen mussten, sondern weil wir Bürger des Himmels sind, sind wir alle auf dieser Erde heimatlos. Weil unser eigentliches Zuhause der Himmel ist, sind wir hier auf dieser Erde, egal wo wir sind, egal ob wir Bettringen geboren, Bettringen zur Schule gegangen, Bettringen groß geworden, in Bettringen beerdigt. Wir sind trotzdem, wenn wir zu Gott, zu Christus gehören, immer in der Fremde, weil wir ein Zuhause haben, zu dem wir eigentlich gehören. Und weil wir noch nicht zu Hause sind, weil wir in der Fremde sind, in der Zerstreuung leben, erfahren wir hier auf dieser Erde Prüfungen und Herausforderungen. Aber Jakobus weiß um die Situation, in der sich die Gemeinde befindet, in der wir uns befinden. Aber unsere Identität in der Zerstreuung ist nicht einfach nur, wir sind nicht zu Hause, sondern er nennt die Gemeinde, die Hörer in Vers 1 gleichzeitig auch, in der Zerstreuung sind wir die 12 Stämme. Was heißt das? In der Zerstreuung sind wir immer noch, sind wir das auserwählte Volk Gottes, das zu Christus gehört. Er schreibt an Menschen, die zu Christus gehören. Und eigentlich mit dieser Begriff 12 Stämme kann man eine riesige Mindmap aus dem ganzen Alten Testament aufmachen und sagen, okay, was gehört da alles dazu? Ich fasse es mal so zusammen, wenn wir die Geschichte durchgehen, wir haben uns mit Josef beschäftigt, Teen Camp beschäftigt sich mit Auszug aus Ägypten, von daher bin ich gedanklich da noch ein bisschen drin verankert. 12 Stämme in der Zerstreuung sein heißt aber trotzdem von Gott versorgt, von Gott aus der Sklaverei befreit und erlöst, von Gott befreit, von Gott geheiligt und von Gott ins verheißene Land nach Hause gebracht. Das galt den 12 Stämmen. Und das gilt uns im eigentlichen Sinn, worauf es ankommt, in Jesus Christus, wo Gott Menschen aus Juden und Heiden, aus allen Nationen, zu ihrem einen wahren Hirten und König geführt hat und angefangen hat, sie so aus den Nationen, aus der Zerstreuung zu sammeln und zu ihm zu bringen. Und sich darin diese Tatsache erfüllt. Jakobus schreibt an die Gemeinde und auch an uns, die wir hier nicht zu Hause sind, die wir aber gleichzeitig zu Gott gehören und deswegen von Gott jetzt hier durch den Jakobusbrief ausgerichtet werden, gelehrt und getröstet werden für all die Situationen, die uns halt hier in der Zerstreuung auf dieser Erde, in der Fremde begegnen und auf uns zukommen. Während wir hier in dieser Welt leben, begegnen uns Prüfungen, Schwierigkeiten und Versuchungen, aber Gott grüßt uns hier durch seinen Knecht Jakobus. Gott gab uns sein Wort durch die Apostel und die Schreiber des Neuen Testamentes, um uns in diesen Prüfungen, in diesem, wo wir jetzt sind, auszurichten, zu lehren und zu ermutigen und an manchen Stellen auch herauszufordern. Und wenn wir diesen ersten Abschnitt bis Vers 12 einmal zusammenfassen, finden wir nach dieser Begrüßung und Identifikation der Gemeinde 4 Punkte, an die Gott uns in Prüfungen erinnern und lehren möchte. Der erste Punkt sind die Verse 2 bis 4 und da bringt Gott uns Folgendes bei. Prüfungen fördern wahren Glauben. Prüfungen fördern wahren Glauben. Sie bringen Freude im Ausharren und sie machen uns Jesus ähnlicher. Das ist die erste Lektion, Vers 2 bis 4. Die zweite Lektion sind die Verse 5 bis 8. Dort bringt Gott uns bei, indem er sagt, Prüfungen machen wahren Glauben abhängiger von Gott. Sie bringen uns bei, die Weisheit zu erbeten, die uns in diesen Prüfungen mangelt. Drittens, das sind die Verse 9 bis 11, wo irgendwie so ein bisschen in Gefühl zusammenhangslos dieses Beispiel mit Reich und Arm kommt. Wir werden uns das genauer anschauen, aber hier als Überblick, Vers 9 bis 11 lehrt uns, Prüfungen lehren wahren Glauben auf Himmlisches zu bauen und sein Glück in Gott zu finden, statt in den Reichtum dieser Erde. Und der letzte Punkt, und das ist etwas Schönes, Vers 12, und es hat auch etwas mit unserer Fremdlingschaft zu tun, Prüfungen haben für wahren Glauben ein herrliches Ende. Wir lernen, für das Ziel zu leben. Jetzt befinden wir uns in unserem Leben in einer Situation, in der es Prüfungen gibt, die in denen ausgeharrt werden muss, in denen ausgeharrt wird, in denen Gott uns leitet, verherrlicht im Sinne von heilig verändert, durchträgt, ausrichtet, unser Denken verändert. Aber diese Phase der Zerstreuung und der Prüfungen hat ein Ende. Und da dürfen wir uns wirklich glücklich schätzen. Glückselig, Vers 12, der Mann, der die Prüfung erduldet, nachdem er bewährt ist, nachdem das überwunden ist, nachdem sich gezeigt hat, dass Gott ihm bewährten, echten Glauben gegeben hat, liegt die Krone des Lebens bereit. Und an diesem Ort gibt es keine Prüfungen mehr. An diesem Ort gibt es keine Herausforderungen oder Schwierigkeiten mehr. An diesem Ort sind wir ganz vollkommen gemacht. Das sind die vier Punkte, die Gott hier als Einführung, als Einstieg durch Jakobus an die Gemeinde richtet, uns ausrichtet und uns lehrt. Und weil es eben, letztendlich ist, haben wir in Vers 2 und Vers 12 so etwas wie einen Rahmen im ersten Abschnitt, weil es erst heißt, achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr mancherlei Prüfungen fallt. Und dann Vers 12 heißt es, glückselig der Mann, der die Prüfung erduldet. Also jetzt fallen wir in Prüfungen und erdulden sie, aber es gibt ein Ende davon, es gibt ein danach, es gibt ein, es ist fertig. Deswegen will ich einmal kurz, weil dieses Wort so zentral in diesem Abschnitt ist, eine Definition für Prüfungen an uns weitergeben, was sozusagen alles dazugehört. Wir können Prüfungen folgendermaßen definieren. Prüfungen sind Herausforderungen in unserem Leben, die unsere Überzeugungen und unser Verhalten auf die Probe stellen. Das sind Prüfungen. Herausforderungen, Schwierigkeiten, Situationen, wo sich die Frage stellt, was glaubst du eigentlich? Und wo sich die Frage stellt und rauskristallisiert, wie verhältst du dich? Nach welcher Weisheit lebst du in diesen Prüfungen? Das wird darin deutlich, was letztendlich in Vers 3 bis Vers 5 als notwendig erachtet wird für Prüfungen und was da rauskristallisiert werden soll. Wir lesen in Vers 3 und Vers 4 von diesem Begriff des Ausharrens. Also, da ihr wisst, dass für mancherlei Prüfungen fällt, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Also in Prüfungen geht es darum, ob wir ausharren. Es geht nicht nur darum, sondern wir werden sehen, es wird sogar bewirkt. Das ist eine Verheißung, die wir für Prüfungen haben. Aber in Prüfungen stellt sich die Frage, ausharren heißt, woran hältst du fest? Worauf setzt du dein Vertrauen und wartest geduldig darauf, bis Gott diese Versprechen erfüllt? Das ist ausharren. Wir werden es im Laufe der Predigt noch anschauen. Also darum geht, das ist ein Aspekt von Prüfungen. Es hat was mit unseren Überzeugungen, also quasi mit unserem Glauben zu tun, mit unseren Überzeugungen. Und das Zweite ist, Vers 5, das bringt Jakobus auch in diese Thematik der Prüfung mit rein. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft. Und Weisheit hat jetzt hier im Kontext vom Jakobusbrief die Facette von, wie wandelst du, wie lebst du, wie verhältst du dich, wie reagierst du, wie gehst du mit Sachen um, was lebst du aus? Kapitel 3 definiert oder macht es deutlich, in Jakobus 3, Vers 13 bis 18, da geht es darum, wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel, also aus dem guten Verhalten, seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Und dann wird die Weisheit noch definiert, was alles dazugehört in Vers 17. Sie ist rein, friedsam, milde, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte. Also diese Thematik der Weisheit hat etwas damit zu tun, wie wir uns in Prüfungen verhalten. Und darum, also das ist quasi die Situation und die Definition davon. Herausforderungen, die unseren Glauben, unser Verhalten auf die Probe stellen und in denen sich zeigt, dieses Bewähren meint quasi, zeigt, was wirklich vorhanden ist, was drinnen steckt und was rauskommt, wenn auf einmal Druck von außen darauf hineinbricht. Und diese Prüfungen treffen jeden von uns, können ganz verschieden sein. Er sagt in Vers 2, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt, also es hat ja was Passives. Es ist nicht immer so, dass wir eine falsche Entscheidung getroffen haben und auf einmal befinden wir uns in einer Situation, wo sich die Frage stellt, was tun wir? Das Leben ist so vielschichtig und vielseitig. Wir sind jeden einzelnen Tag in Situationen, wo eine Prüfung auf uns herauskommt, wo sich die Frage stellt, was glaube ich? Wie denke ich darüber? Und davon eben ausgehend auch, wie handle ich darin? Und das sind vielleicht auch Situationen, wo sich die Frage für uns stellt, wem soll mein Leben eigentlich dienen? Um wen geht es? Geht es darum, dass mein Leben, meine Umstände, meine Situationen immer mir dienen müssen? Dass es mir gut geht, ich glücklich bin, meine Wünsche erfüllt werden? Oder wo ich die Perspektive habe, wie Jakobus sich hier bezeichnet, ich bin Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Das heißt, Gott und Herr ist jemand anders. Jemand anders leitet, lenkt, entscheidet, regiert und wird verherrlicht. Ich bin Knecht und ich lebe in diesen Prüfungen für ihn, nicht umgekehrt. Nicht mein Leben, meine Prüfungen und alles, was auf mich zukommt, muss mir dienen, sondern in dem, was auf mich zukommt, diene ich Gott. Bin ich Knecht des Herrn Jesu Christi. Und dadurch, darin bereitet Jakobus mit diesem ersten Abschnitt eigentlich so dieses ganze Thema vom Brief vor. Das Thema des Briefes ist ja lebendiger Glaube. Worin zeigt sich echter, wahrer, rettender Glaube? Was tut? Wie handelt? Wovon ist echter Glaube überzeugt? Und in diesem ersten Abschnitt wird es eben schon vorbereitet, dass genau diese Prüfungen die Situationen sind, in denen sich zeigt, ob unser Glaube wirklich dieser rettende Glaube ist, den wir von Gott geschenkt bekommen, oder etwas Selbstkonstruiertes, etwas Selbstaufgebautes. Ob unser Glaube bewährt ist, zeigt sich eben in genau den Situationen, und jetzt kommt eine Zusammenfassung von dem Brief, in denen wir mit Leid und Herausforderungen kämpfen, in denen wir mit Begierden kämpfen, mit Armut und Reichtum, mit Vorurteilen und Ansehen der Person, mit Opferbereitschaft und Glaubensentscheidungen, die uns etwas kosten, statt dass wir immer nur konsumieren, mit der Art und Weise, wie wir reden, mit Weltlichkeit, Konflikten, Streit, Vorsätzen, Demut, Krankheit und Gebet. Das sind die Themen des Jakobusbriefes, das sind die Prüfungen, in denen wir sind und das sind die Situationen, wo sich die Frage stellt, was steckt in deinem Herzen? Hast du wirklich, also kommt das raus, was Gott reingesteckt hat? Wir werden gleich sehen, das ist niemals etwas Selbstauferbautes und ein eigenes Werk. Jedes vollkommene Geschenk kommt von oben. Von oben hat Gott uns die Wiedergeburt geschenkt, damit wir Früchte geben. Wir haben es bei der zweiten Taufe gelesen aus dem ersten Brief. Und in diesen Situationen, und das ist wichtig vorweg, geht es nicht nur um das Handeln im positiven Sinne. Also, tust du das? Machst du das Richtige? Auch, ja? Aber in all dem geht es immer auch um den Umgang mit Versagen, Fehlern und Sünde. Also, wenn du in den Prüfungen merkst, du hast nach irdischer Weisheit gehandelt, du hast gezweifelt, statt zu vertrauen, wie gehst du damit um? Das ist auch ein Zeugnis von echtem Glauben. Und letztendlich, Jakobus hat in jedem Kapitel ein Sündenbekenntnis. In jedem einzelnen Kapitel des Briefes gibt es eine Aussage, zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 5, wenn jemand von euch Weisheit mangelt. Ich habe schon gesagt, das ist eine bisschen freundliche, ironische Formulierung von eventuell gibt es Leute bei euch, die sind nicht ganz weise. Allen mangelt. Allen mangelt an Weisheit. In Kapitel 2, Vers 4, geht es ums Ansehen der Person, dann sagt er, wenn ihr einen Unterschied untereinander macht, seid ihr dann nicht Richter mit bösen Gedanken geworden? Das ist eine Erkenntnis von, wenn ich einen Unterschied zwischen Personen mache, dann sind es böse Gedanken. Das ist nicht, wie Gott denkt. Kapitel 3, Vers 2, Denn wir alle straucheln oft. Alle straucheln. Alle fallen. Und so weiter. Ich will das mir für den Rest noch für die nächste Predigt aufbewahren. Aber jedes Kapitel hat dieses ehrliche Bekenntnis und diese ehrliche Einsicht von, wir sind nicht perfekt und darum geht es nicht in Prüfungen. Ja, es geht in Prüfungen auch um unser Verhalten und die Veränderung, die Gott in unser Herz gelegt hat. Aber es geht in Prüfungen auch um unsere Überzeugung des Glaubens. Dazu gehört auch Demut und Sündenbekenntnis. Und ein, ich renne zu Gott, wo ich weiß, dass er mein Herz reinigt. Das ist Kapitel 4. Naht euch Gott, er wird euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sündigen. Reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Das ist genauso ein Bewährungsfeld, in dem wir uns beschäftigen. Heute genauer im Fokus die Verse 2 bis 4. Und wir haben darin drei Wahrheiten, also gerade waren vier zusammengefasst vom ganzen Abschnitt. Heute klassische drei Punkte Predigt, Verse 2 bis 4. Wo wir als Ausrichtung hinter diesem ersten Punkt, ich nenne ihn noch einmal, Prüfungen fördern wahren Glauben. Sie bewirken Freude im Hausharren und machen uns Jesus ähnlicher. Das ist der erste Punkt. Und darin finden wir in den Versen 2 bis 4 drei Punkte. Erstens, Vers 2 beschäftigt sich mit unserer Haltung in Prüfungen, unserem Denken in Prüfungen. Und das beinhaltet Freude. Zweitens, Vers 3, beschäftigt sich mit unserer Gewissheit in Prüfungen. Wir werden ausharren. Vers 3 beschäftigt sich mit unserer Erwartung in Prüfungen. Wir werden vollkommen sein. Das ist die erste Ausrichtung, die Gott uns im Zusammenhang der Prüfungen hier gibt. Ich möchte mich dabei aber nicht an diese Versstruktur halten, aus einem ganz bestimmten Grund. Vers 3 und Vers 4 ist die Begründung von Vers 2. Letztendlich ist eigentlich dieser Begriff Freude im Zusammenhang mit Prüfungen ein interessantes Wort, das eigentlich nicht in diese Gleichung reinpasst, menschlich gedacht. Also niemand von uns sagt, juhu, noch eine Diagnose. Jawohl, ich bin wieder verletzt von meinen Mitmenschen. Juhu, ich habe wieder falsch reagiert. Passt nicht rein. Worüber freuen wir uns in Prüfungen? Und warum können wir es für Freude halten, wenn wir in Prüfungen fallen? Die Begründung ist Vers 3 und Vers 4. Und wenn wir das studieren und verstehen, macht Vers 2 mehr Sinn für uns. Macht Vers 2 mehr Sinn für uns und wir verstehen, wie wir das einordnen können. Ich will dazu aber davor noch aus Vers 2 anmerken, diese Freude, über die Vers 2 hier spricht, ist mit unserer inneren Haltung verknüpft. Und dieses, also es heißt ja, haltet es für lauter Freude. Also es hat etwas, diese innere Haltung meint, was ist unsere Einstellung? Wie bewerten wir unsere Umstände? Was ist unsere Überzeugung, unser Glaube in den Umständen? Es hat ganz viel mit unserem Denken zu tun. Und darin knüpft dann eben auch Vers 3 und Vers 4 an, wenn es dann heißt, warum haben wir diese Bewertung, dass wir es für Freude halten können, in Prüfung zu fallen? Vers 3 sagt, weil wir etwas wissen, da ihr wisst. Also weil wir eine Gewissheit eine Überzeugung über eine Zusage Gottes. Das sind eigentlich zwei, Vers 3 und Vers 4. Und diese Gewissheit unser Denken, unsere Haltung prägt. Deswegen wird in Prüfungen auch Freude, lauter Freude hervorkommen. Und ich bin mir bewusst, deswegen will ich da auch, wenn es hier um Prüfungen geht, und man in der Predigt manche Schwarz-Weiß-Aussagen trifft, die ein bisschen radikal klingen, ich bin mir bewusst, dass Prüfungen und was alles dazugehört, dass man da vorsichtig sein muss, zu schnell einfach drüber zu bügeln, so im Sinne von, halt es für lauter Freude. So, du hast gerade eine Fehlgeburt gehabt, freu dich in Prüfungen. Als radikales Beispiel. Das wäre ohne Gnade zu einfach runtergebrochen von an den Kopf geklatscht. Aber, und ich sage das mit aller Vorsicht, weil auch Jana und ich bestimmte Dinge erleben durften, weißt du, dass auch in dieser Krise Gott dich durchtragen wird und hat? Weißt du, dass Gott dieses Leid nicht verschwendet, sondern dafür gebraucht, dich Christus ähnlicher zu machen? Weißt du das? Ja, das weiß ich und das ist ein Geschenk. Danke, danke Gott. Danke Gott. Danke, dass ich wissen darf, dass es gerade kein Zufall, nicht sinnlos, nicht sonst irgendetwas ist, sondern dass du damit etwas machst und dass du mich bei dir hältst und bewahrst, während ich das erlebe. Und darüber freue ich mich in Prüfungen. Das ist der entscheidende Unterschied. Deswegen müssen wir uns mit Vers 3 und Vers 4 auseinandersetzen, welche Verheißung Gott uns gegeben hat. Wir merken schon, es ist nicht die Verheißung, nicht in Prüfung zu fallen. Es ist nicht die Verheißung, hier schon zu Hause zu sein. Aber es ist die Verheißung, wie Gott mit uns umgeht in unserer Fremdlingschaft und was er aus unseren Prüfungen macht und hervorbringen lässt. Vers 3 beinhaltet folgende Botschaft. Unsere Gewissheit in Prüfung ist, dass wir ausharren werden. Und das ist Grundlage unserer Freude. Prüfungen werden bei bewährtem, bei echtem Glauben das geduldige Festhalten an Gottes Versprechen bewirken. Das ist Ausharren. Sie werden es schaffen und hervorbringen. Das heißt, statt dass Prüfungen echten Glauben von Gott trennen oder wegtreiben, werden sie ihn immer in eine bewusstere Abhängigkeit ziehen. Das werden Prüfungen immer bewirken. Wenn das nicht geschieht, liegt das Problem nicht bei der Prüfung, bei Gott oder sonst etwas, sondern dass etwas nicht echt war. Dass man meinte, etwas zu haben, was man eigentlich nicht hatte. Aber die Hauptausrichtung, Vers 3, ist eigentlich eine ermutigende Ausrichtung. Es geht hier darum, dass er sagt, die Bewährung unseres Glaubens bewirkt, also wenn der Glaube echt ist, wird er in Prüfungen, durch Prüfungen ausharren. Sie werden es bewirken. Ich habe es vorhin schon erwähnt, ausharren meint das geduldige Festhalten an Gottes Versprechen, auch in Schwierigkeiten. Dieses direkte Wort meint, bei etwas darunter bleiben und nicht nach links oder rechts ausweichen. Das heißt, nicht von Gottes Wahrheit und seinen Versprechen abweichen, sondern sich darunter stellen und daran festhalten. Wir finden dazu folgende Facetten, zum einen im Jakobusbrief, in Jakobus 5, Vers 7 bis 11. Ich habe in der Bibelstunde erwähnt, dass letztendlich Kapitel 1 eine Ausrichtung für alle Themen ist und Jakobus alles, was sozusagen im restlichen Brief kommt, schon im ersten Kapitel angedeutet und erwähnt ist und dann die eine oder andere Sache im Rest des Briefes sozusagen vertieft und erwähnt wird. Und auch dieses Thema vom Ausharren greift er am Ende des Briefes hier noch einmal auf und gibt uns hier einen Aspekt, was sozusagen dazugehört. Vers 7 sagt, habt nun, in manchen Übersetzungen heißt es, habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Aber das ist eigentlich dieses Wort von hart aus, bis der Herr wiederkommt. Siehe, der Ackerbauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfängt. Habt auch ihr Geduld, befestigt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahegekommen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Direkter Hinweis zu Kapitel 1, Vers 12. Von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Wir werden uns in diesem Text stärker mit dem Ausharren beschäftigen, aber zur Definition und Erklärung aus Kapitel 1, was finden wir hier? Wir finden hier, dass zum Ausharren das Warten auf die Erfüllung einer Verheißung gehört. Es gibt die Ankunft des Herrn, Jesus kommt wieder und darauf warten wir mit Geduld. Darauf, und dazu gehört Vers 8, habt ihr Geduld, befestigt eure Herzen. Was bedeutet ein befestigtes Herz haben? Das ist das Gegenteil von Zweifeln, unsicher sein, davon überzeugt sein, darauf sein Vertrauen setzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahegekommen. Und dieses Ausharren, dieses Warten, dieses fest darauf Vertrauen, was Gott gesagt hat, bis er es erfüllt, wird deutlich, Vers 10, im Leid, so wie es auch die Propheten erlebt haben. Aber was wir darin schon jetzt, was im Alten Testament am Beispiel von Hiob deutlich wurde, was wir lernen dürfen und worauf wir auch eben jetzt in diesem ausharren vertrauen, ist folgendes: Das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und Barmherzigkeit ist. Das macht unser Herz fest, darauf wurzeln wir. Also ausharren beinhaltet das bewusste Vertrauen und geduldige auf eine Verheißung Gottes und das geduldige Warten, dass sie sich erfüllt, auch wenn wir jetzt leiden, aber mit dem Wissen, Gott ist voller Mitgefühl und Barmherzigkeit. In Römer 8, Vers 25 wird es so formuliert: Wenn wir das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Das heißt oder beinhaltet, wir hoffen etwas, das ist die Zuversicht auf Gottes Verheißung. Wir sehen sie jetzt noch nicht alle erfüllt, deswegen glauben wir. Und weil wir jetzt glauben, noch nicht sehen, warten wir, bis sie sich erfüllen. Das ist die biblische Definition vom Ausharren. Und das Krasse und das Herrliche ist, dieses Festhalten an Gottes Versprechen ist nach Jakobus 1, Vers 3 nicht etwas, das du dir vornimmst, sondern das du feststellst. Es ist nicht etwas, von dem du sagst, ich weiß natürlich, es gehört eine aktive Seite dazu, ich vertraue aktiv darauf, ich nehme es mir zu Herzen, ich setze mein Vertrauen, meine Hoffnung darauf. Aber Vers 3 sagt, es ist etwas, das von Prüfungen bewirkt wird. Das heißt, bewährter Glaube, der rettende Glaube, der echt ist, den wir allein von Gott geschenkt bekommen können, dieser Glaube stellt in allen Prüfungen fest, dass er immer stärker und größer auf Gottes Verheißung und Versprechen vertraut. Und das Tolle ist, was in kleinen Krisen wahr ist, ist es auch in den größten Prüfungen, die uns hier im Leben treffen können. Auch wenn der Kampf darin härter und schwerer und größer ist, es ist beides mal die gleiche Wahrheit. Es ist beides mal die Hoffnung und die Gewissheit, dass diese Situation mich nicht von Gott trennt, sondern zu ihm treibt. Ich harre aus. Ich vertraue darauf. Ich warte. Bist du dir bewusst, dass wenn Gott dir die Wiedergeburt und diesen Glauben geschenkt hat, dir einen Glauben gegeben hat, der letztendlich alle Prüfungen mit Ausharren bestehen wird? Wissen wir das? Sind wir davon überzeugt? Römer 8, Vers 27 sagt, in diesem allen, er zählt davor verschiedene Leidenssituationen auf, ich meine, es sind sogar 7 oder 10 an der Stelle, sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. So würde Paulus diese Wahrheit ausdrücken. Wir überstehen es, wir überwinden die Welt mit ihren Leiden, Prüfungen, Versuchungen und Schwierigkeiten. Und weil wir das wissen, bringt es Trost, bringt es ein Denken und eine Haltung der Freude statt Angst, Zweifel und hilfloser Trauer. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Weil wir das wissen können, dürfen wir anders über unsere Prüfungen und Schwierigkeiten denken. Je mehr ich den Jakobusbrief lese, umso mehr finde ich, dass es eine Symbiose von 1. Petrus und 1. Johannes ist. Wir haben im 1. Johannesbrief genauso den Start in die Predigtreihe gehabt mit: Es geht um eine vollkommene Freude, die sich in verschiedenen Tests bewährt. Im 1. Petrusbrief hatten wir diese Wahrheit, dass wir hier Fremdlinge sind, aber in dieser Fremdlingschaft, in diesen Leiden, eine Gewissheit haben dürfen, eine Hoffnung, die für uns bereit liegt. Und Jakobus verbindet eigentlich diese Dinge auf seine Art und Weise und erklärt uns auch, dass wir alle Prüfungen durchstehen werden mit Ausharren durch Gott. Wir dürfen die Gewissheit haben, alle Schwierigkeiten zu überwinden und auszuharren. Und letztendlich ist das die Bestätigung schlechthin, dass jemand wahren Glauben hat. Ein Leben, das wirklich Frucht bringt und Werke hervorbringt. Ja. Geht mit mir einmal ins Lukas-Evangelium. Dort finden wir von Jesus auch einen Abschnitt, in dem diese Thematik von Frucht und Ausharren aufgegriffen wird, als er über die verschiedenen Böden lehrt, auf die das Evangelium, auf die das Wort Gottes fällt, die alle unterschiedliche Charakterzüge und Merkmale haben. Und ich will es uns zusammenfassen oder schon darauf hinweisen, wenn er es sozusagen erklärt, was es beinhaltet. Wir steigen beim zweiten Boden ein. In Vers 13. Lukas 8, Vers 13. Die aber auf dem Felsen sind die, ich warte noch ganz kurz, Lukas Kapitel 8, Vers 13. Die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie es hören, das Wort mit Freuden aufnehmen, und diese haben keine Wurzel. Die für eine Zeit glauben und in der Versuchung, in der Prüfung, in der Schwierigkeit, in den Herausforderungen abfallen. Vers 14, was aber in die Dornen fiel, ist der dritte Boden, sind solche, die gehört haben und hingehen und durch Sorgen, Reichtum, Vergnügung des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Das in der guten Erde aber sind diese, die in einem redlichen und guten Herzen das Wort bewahren, nachdem sie es gehört haben, und Frucht bringen, und jetzt kommt dieses verknüpfende Wort, mit Ausharren. Sie bleiben dabei. Auch der letzte Boden erlebt Zeiten der Versuchung. Auch der letzte Boden erlebt, lebt in einer Welt, die voll Sorgen, voll Reichtum und voll Vergnügung des Lebens ist. Aber der letzte Boden, wo wirklich echter Glaube vorhanden und von Gott aufgesprossen ist, der bringt Frucht mit Ausharren. Er bleibt dabei. Während er auch all diese Dinge erlebt, während er auch in diesen Schwierigkeiten und Herausforderungen steckt. Im Römerbrief, Kapitel 5, in den Versen 3 bis 4, wird auch dieses Thema der von Prüfungen aufgegriffen, hier mit dem Wort von Trübsal, von Drangsal beschrieben. Und auch da finden wir wieder diese Freude und die Gewissheit, die wir in Krisen unseres Lebens haben dürfen. Und es heißt in Römer Kapitel 5, Vers 3 und 4, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, der Drangsale. Das sind Situationen, wo wir in die Enge getrieben werden, Schwierigkeiten, Herausforderungen, da wir, und jetzt ist wieder die Verknüpfung, etwas wissen. Nicht, weil es schön ist, Bedrängnis zu erleben. Nicht, weil es kein Anlass zur Trauer ist. Aber weil wir etwas wissen, was wissen wir? Dass die Trübsal Ausharren bewirkt. Das Ausharren, Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, und die Hoffnung beschämt nicht. Auch hier lehrt Gott uns und erklärt uns, dass wir uns sogar der Schwierigkeiten rühmen dürfen. Rühmen heißt mit Überzeugung und Freude etwas bekennen. Voller Zuversicht etwas bezeugen und bestätigen. Mit Freude. Das ist letztendlich dieses Rühmen. Und Gott erklärt uns, dass wir diese Haltung zu Schwierigkeiten haben dürfen. Das heißt, wir müssen uns nicht für Drangsale schämen, verheimlichen, zweifeln, sorgen oder sie verdrängen. Das müssen wir nicht. Wir dürfen uns dieser Schwierigkeiten rühmen. Und dazu gehört ein Bekennen. Was beinhaltet dieses Bekennen? Ich weiß etwas. Ich weiß, dass auch diese Schwierigkeit in mir bewirken und hervorbringen wird, dass ich ausharre. Dass Gott diese Situation gebrauchen wird, um mein Vertrauen auf seine Verheißungen tiefer und schwerer, stärker zu machen. Und wenn ich das erlebe, merke ich, ich bin bewährt. Das Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung. Ich merke, meine Beziehung zu Jesus ist nicht etwas, das ist mein Junge. Okay. Ich merke, sorry, das war ableckend. Ich merke, wie sich durch diese Krisen und Prüfung hindurch mein Glaube als echt bestätigt und dass ich das nicht einfach nur mir einbilde, mich selbst dazu entschieden habe, sondern dass es echt ist. Ich kann einfach nicht anders, als bei Jesus zu bleiben. Ich will einfach nicht anders, als an seinem Wort festzuhalten. Wohin soll ich denn sonst gehen? Und das wird immer größer und deutlicher, wenn wir Prüfungen erfahren. Und wenn wir diese Bewährung erfahren, dann bewirkt das Hoffnung. Ich merke, was Gott versprochen hat, ist echt. Was Gott versprochen hat, ist wahr. Und diese Hoffnung wird mich niemals enttäuschen. Egal auf welcher Ebene. Egal welches Versprechen Gottes. Egal welche Hoffnung er in Christus für uns bereithält. Und die entscheidende Basis dafür, das wird besonders hier in Römer 5, ist welche? Was ist die Grundlage, mit dieser Haltung, mit diesem Denken in Schwierigkeiten und Prüfungen zu gehen? Die Grundlage dafür ist, ich habe Frieden mit Gott. Ich bin gerechtfertigt aus Glauben. Ich habe Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, den wir mittels des Glaubens Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Ich weiß, wo ich auch bin, wo ich gerade in meinem Leben stehe, wo ich mich befinde. Es ist immer ein Ort, an dem Gott mir gnädig sein wird. Es ist immer ein Ort, an dem Gott barmherzig ist, an dem Gott mich durchträgt. Ein Ort, an dem ich mich auf die Hoffnung freuen darf, seine Herrlichkeit zu sehen. Wir rühmen uns der Hoffnung, der Herrlichkeit Gottes. Und ein Ort, an dem ich keine Angst und Verzweiflung vor Schwierigkeiten haben muss. Weil ich weiß, Gott trägt mich da durch. Es ist echt. Er hat mich mit ihm, mit sich versöhnt. Er hat seinen Sohn hingegeben, damit ich anders über Prüfungen denken kann. Weil das so ist, sind Prüfungen und Drangsale keine Strafe oder Verdammnis, sondern Heiligung. Weil ich mit Gott Frieden habe, sind Prüfungen und Drangsale keine Trennung, sondern eine tiefere Beziehung, die auf mich wartet. Weil ich Frieden mit Gott habe, sind Prüfungen und Drangsale nicht einfach ein Grund für Trauer, sondern für Freude über Gottes Versprechungen, die echt sind. Weil ich Frieden mit Gott habe, weil ich das wissen darf, darf ich so mit dieser Haltung über Prüfungen denken und durch diese Prüfungen gehen. Und das ist, ich darf das anmerken, weil es so geschehen ist, das ist ein hilfreicher Hinweis, den ich von Victor bekommen habe nach der letzten Bibelstunde, ein riesiger Unterschied zum Gesetz und dem alten Bund. Wenn ich nicht die Gewissheit von Frieden mit Gott habe durch Jesus ohne meine Werke, wie denke ich nach dem Gesetz über Leid, Prüfungen und Schwierigkeiten? Was habe ich falsch gemacht? Wo straft Gott mich jetzt? Ich habe das ja verdient, oder nicht? Also, ich bin ja meiner Schuld bewusst. Wenn wir nicht mit dieser Gewissheit von, ich glaube an Jesus, eine Bewährung des Glaubens, dazu gehört ja auch, dass wir sagen, ich setze mein Vertrauen darauf, dass ich allein aus Gnade in Christus gerechtfertigt bin. Dieser rettende Glaube, dieser Glaube macht mich frei davon, ständige geistliche Gewissensbisse zu haben, wenn in meinem Leben irgendetwas schief geht. Wie viele Christen haben aber diese Haltung in Prüfungen? Wie viele Christen, während sie in der Zerstreuung sind, nicht zu Hause sind, merken, dass sie in mancherlei Prüfungen fallen? Und welche Haltung haben sie darin? Angst, schlechtes Gewissen, Verzweiflung, Sorge. Deswegen ist es so entscheidend, dass wir die Gewissheit über diese Wahrheiten haben, damit sich unsere Haltung darin ändern kann. Und damit wir das auch wissen, bevor wir in Krisen kommen. Weil wir alle werden in Krisen kommen. Wir fallen in mancherlei Prüfungen. Mal stärker, mal größer, mal schwächer. Allein auf dieser Basis können wir sagen, wie Paulus es gesagt hat, Schwachheiten am Ende von 2. Korinther, Schwachheiten machen mich stark in Jesus. Schwachheiten bringen und bewirken, dass seine Kraft stärker in mir zur Geltung kommt. Und deswegen kann ich mich sogar ihnen rühmen und Wohlgefallen an Schwierigkeiten haben. Warum? Weil ich darin ganz besonders erfahren darf, dass Gott mich durchträgt und er meine Kraft ist. Weil ich darin ganz besonders erfahren darf, dass er meine Weisheit ist, weil es mir selber mangelt. Dass er meinen Glauben bewahrt und aufrechterhält, weil ich selber viel zu oft zweifel und verzweifelt bin. Deswegen kann ich sagen, Schwachheiten, Prüfungen sind für mich ein Anlass, meine Freude in Christus größer werden zu lassen und mich ihrer zu rühmen. Und ich sage das mit aller Vorsicht und diesem Wissen über, es gibt wirklich schwere Prüfungen. Es gibt wirklich schwere Krisen und Situationen. Aber Gottes Wort und seine Verheißung ist auch darin wahr. Das ist die erste Gewissheit, die wir in Prüfung haben sollen. Jetzt kommt die zweite, Vers 4. Ich lese uns den Vers noch einmal vor. Vers 4. Das Ausharren aber, und jetzt gibt es eine Übersetzungsentscheidung, entweder man formuliert es so, das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Also darin wird einfach nur deutlich, im Ausharren wird ein bestimmtes Werk deutlich, ein vollkommenes Werk wird im Ausharren, sag ich, zur Geltung kommen. Aber in diesem Wort ist eigentlich auch diese Nuance drin von, dieses Ausharren oder das Ausharren wird zu einem vollkommenen Werk führen. Also es wird sozusagen ein Baustein davon sein, dass etwas vollkommen wird. Dass etwas an einen Punkt kommt, wo man vollendet ist und nichts Mangel hat. Und ich denke, das trifft den Charakter und dieses Anliegen von Vers 4 auch im Rahmen von, das ist ein bisschen die Schwierigkeit, weil hier vollkommen, vollendet, in nichts Mangel. Es ist auf der einen Seite etwas, was, wo wir im Neuen Testament als etwas finden von eine geistliche Reife, also quasi nicht hin und her bewogen sein, charakterlich im Glauben reif geworden sein, erwachsen worden sein. Aber es hat immer auch, und das ist auch hier der Fall, von quasi eine moralische Komponente von vollkommen sein, wie unser himmlischer Vater vollkommen ist. Also vollkommen sein in diesem Sinne von, dass unser Denken, unser Wesen, unser Handeln dem Wesen und Charakter Gottes entspricht. Und in dieser Spannung merken wir zum einen, wir haben die Verheißung Gottes, dass unter diesem Ausharren, unter diesem Festhalten an Prüfungen, wir immer vollkommener werden, also wir geistlich wachsen, wir gleichzeitig aber auch quasi merken, wir sind auf dem Weg dorthin. Also es ist schwierig zu sagen, ich bin vollendet und mir mangelt an gar nichts. Ich fühle mir da persönlich sehr schwer, nur eine geistliche Reife darin zu sehen, auch, aber eben auch genauso diesen Heiligungsprozess, in dem wir uns befinden. Und deswegen macht es aus meiner Sicht Sinn zu sagen, dieses Ausharren wird etwas beinhalten und zu etwas führen. Zu was? Es wird zu einem vollkommenen Werk führen. Das heißt, es wird dazu beitragen, dass irgendwann ein Werk abgeschlossen ist, ganz ist, vollständig ist. Es wird dazu kommen, und das hat etwas mit uns zu tun, das heißt, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Und dieser Vers 4 beschreibt eine Erwartung, die wir auch in Prüfungen und Schwierigkeiten haben können. Was ist die Erwartung, die wir haben dürfen? Während wir Prüfungen erleben, in denen unser echter Glaube, den wir von Gott haben, ausharrt und an Gottes Versprechen festhält, wird Gott uns verändern und wird sein Werk, das er mit uns angefangen hat, zum Abschluss führen. Wir werden geistlich reifer, wir lernen zu handeln, zu denken, wie Christus es getan hat. Wir werden ihm gleichförmig und gleichzeitig haben wir die Erwartung, dass wir eines Tages an einem Punkt angekommen sein werden, in dem es heißt, es mangelt an nichts mehr. Im Himmel wird es keine schlechten Charaktereigenschaften mehr geben. Im Himmel wird es keine Sünde mehr geben. Im Himmel werden wir nur noch nach himmlischer Weisheit leben. Im Himmel werden wir vollendet sein in Reinheit, Friedsamkeit, Milde, Barmherzigkeit und voller guter Früchte. Zur Ehre Gottes. Das ist die Erwartung, die wir jetzt in Schwierigkeiten und Prüfungen schon haben dürfen, schon haben können. In 1. Thessalonicher 5, Vers 23 heißt es, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde untadelig bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist derjenige, der uns, und das ist dieses, völlig heiligt, der es vollendet wird, der es ganz bringen wird, der jeden Bereich unseres Lebens und Seins verändern und Christus ähnlicher machen wird. Und was wir hier in Jakobus haben, ist eine Wahrheit, die sich darin einreiht, was Gott dafür gebraucht, um uns Jesus ähnlicher zu machen. Wenn wir das durchgehen, was wir in der Schrift haben, oder was Gott dafür gebraucht, damit wir vollkommen werden, dann finden wir zum einen nach 2. Timotheus 3, Vers 17 die Wahrheit, dass Gott sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Mit welchem Ziel? Damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Also Gott gebraucht die Bibel, das Wort Gottes, um uns vollkommen zu machen, und das beinhaltet, zu jedem guten Werk geschickt zu sein, das Gute zu tun, das Richtige zu tun. Heilige so durch die Wahrheit, sagte Jesus. Im Epheserbrief finden wir, dass Gott unter der Verwendung der Schrift Evangelisten, Lehrer und Hirten eingesetzt hat, damit wir zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen, zum erwachsenen Mann. Das meint, oder ist dieses Wort, zu einem vollendeten Menschen. Also wieder, Gott gebraucht ältesten Hirten und Lehrer, die die Schrift gebrauchen, um unser Dasein, um unseren Charakter zu verändern. Und Jakobus fügt dem noch an und sagt, Gott gebraucht unser ganzes Leben, unsere Prüfungen dafür, um uns vollkommen zu machen. Gott sei Dank heiligt uns Gott nicht nur, wenn wir in diesem Raum sind. Auch, und deswegen ist es so wichtig, hierher zu kommen, auch wenn wir uns mit der Schrift beschäftigen, auch wenn wir darin Christus sehen, aber eben auch, das ist nicht losgelöst von seinen Versprechungen, zu denen wir getrieben werden, aber Gott gebraucht auch die Prüfungen unseres Lebens, in denen er uns Ausharren bewirkt und die er dafür gebraucht, um uns vollkommen zu machen, zu vollenden, damit wir an nichts Mangel haben. Und alle Dinge in unserem Leben, sagt Römer 8, Vers 28, müssen diesem guten Ziel dienen und zu diesem guten Ziel beitragen. Es ist ein Geschenk, das Gott uns darin gibt. Vielleicht kennt ihr diesen Satz, der kam mir irgendwie beim Nachdenken über diese Wahrheit, die ist im Englischen heißt es, what doesn't kill you makes you stronger. Es gibt ein paar Songs darüber, ein bisschen kitschig, ich weiß, aber es kam halt irgendwie. Also es ist dieses, was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Die ganze Welt lebt irgendwie so. Die ganze Welt sagt, hey, Krisen machen dich stärker. Krisen machen dich resistenter, mental erwachsener und reifer. Du entwickelst dich charakterlich irgendwie in eine bessere Richtung für dich. Wir haben hier eigentlich das biblische Pendant dazu. Das biblische Pendant dazu heißt aber nicht einfach nur, deine Krisen und deine Prüfungen machen dich stärker, sondern die machen dich Jesus ähnlicher. Deine Krisen und deine Prüfungen, die Gott als Herr leitet, lenkt und schickt, sollen nicht einfach nur dich in irgendeine Weise mental und charakterlich verändern. Viele Menschen scheitern darin, werden verbittert, isolierter, frustrierter. Gott schenkt uns und hat mit uns in Christus vor. Und deswegen, das sage ich deswegen, dieses Vollkommensein hat immer etwas damit zu tun, wie Jesus ist. Es hat damit zu tun, dass Christus in uns Gestalt gewinnt und wir darin verändert werden. Und das ist die zweite Basis und die zweite Wahrheit, die wir vor und in Prüfungen wissen dürfen. Erstens, Gott wird mich durchtragen und bei sich halten. Er wird dadurch ausharren und ein tieferes Vertrauen in seine Verheißung bewirken. Und zweitens, Gott wird jede Prüfung dafür gebrauchen, dass sein Werk mit mir zu Ende gebracht wird, vollkommen wird und dass das beinhaltet, dass ich Christus ähnlicher werde, bis ich eben darin in nichts Mangel habe. Und weil ich diese zwei Dinge wissen darf und überzeugt davon sein kann, zu sagen, es ist ein Geschenk, diesen Glauben zu haben und zu erleben, an Gott festzuhalten. Es ist ein Geschenk zu wissen, in Prüfungen bin ich nicht von Gott verstoßen oder getrennt, sondern enger zu ihm getrieben. Und es ist ein Geschenk, dass unsere Schwierigkeiten, unsere Prüfungen auf dieser Erde nicht einfach nur sinnlos, nichtig oder sonst irgendetwas sind, sondern von Gott gebraucht werden. Weil ich das weiß, kann ich sagen, ich halte es für lauter Freude, wenn ich in Prüfungen falle. Ich fürchte mich nicht davor, ich zweifle nicht darin, ich brauche keine Angst haben. Und wenn ich traue, dann darf ich darin zu meinem Gott kommen, der voller Mitgefühl und Barmherzigkeit ist. Und ich darf mich daran erinnern, was er mir geschenkt hat. Denn, und es ist Vers Kapitel 1, Vers 17, 18 sagt, jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, nicht von unten, nicht von uns, nicht aus uns. Es kommt von Gott. Das ist die erste Ausrichtung und Erinnerung, die Gott uns hier durch Jakobus in die Prüfung unseres Lebens spricht, dass wir uns in Schwierigkeiten im Glauben freuen dürfen. Und also bei der Predigt, wenn man die ganzen Wörter durchgehend Parallelstellen anschaut, ist mir eine ins Auge gesprungen, mit der ich enden würde, weil ich darum beten möchte. Den Kolosserbrief beginnt Paulus damit, dass er darum betet und bittet, dass die Gemeinde Kraft hat zum Ausharren und Langmut mit Freude. Und darin will ich für mich und für euch beten, weil es von oben kommt und wir in diesem Glaubenskampf stecken, sagen wir Gott, bitte gib mir ein Ausharren, das mit Freude gepaart ist. Gib mir eine Langmut, die nicht in Verzweiflung ist, sondern eine Langmut, die mit deiner Freude gefüllt ist, weil ich mich in dir freue. Ihr dürft gerne dazu aufstehen und ich möchte beten.